herzlich willkommen zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute habe ich zu Gast den Stefan. Stefan mit PH, muss man sagen. Es gibt nicht so viele Stefans mit PH. Stefan, herzlich willkommen. Ich sage gleich was zu dir kurz.
Ja, du, Martin, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich
sehr. Gerne, gerne. Und Stefan ist somit auch ein Vorbild für alle ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn Stefan hat mir eine E-Mail geschrieben und darüber haben wir gerade gesprochen. Und hat gesagt, komm Stefan, lass uns gleich mal aufnehmen. Stefan hat gesagt, hier, pass mal auf. Ich drücke das jetzt mal so salopp aus, Stefan. Ne? Hier, pass mal auf, Martin. Ich bin das North Cape 4000 gefahren und vielleicht ist das doch was, was auch interessant für deinen Podcast wäre. Wie sieht's denn aus? Und dann habe ich mir Stefan näher angeguckt im Internet und habe gesehen, ja, der hat ja auch so ein T-Shirt wie ich, so ein Fahrshirt wie ich. Und dann habe ich gedacht, das passt. Und dann kam er ganz schnell ins Geschäft, in Anführungszeichen. Und hier sind wir heute und nehmen endlich auf unseren Podcast. Und dazu sage ich jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr.
Ja, Martin, ich freue mich auch. Genauso war diese Vorgeschichte. Ich habe mich bei dir gemeldet und habe gleichzeitig gedacht, ist das überhaupt dran, dass ich mich sozusagen aus der zweiten Reihe da, aus diesem großen Geschäft, aus dem Ultradistanzrennen und so, dass ich mich da melde bei dir.
Na, du, ich berichte auch aus der dritten Reihe vielleicht, ja. So, also alles ja, gut. Ja. Alles gut. Das ist, ich finde das toll, was ich auch gerade sagte. Ich finde sowas, davon lebt das ja auch. Ne? Mein Podcast ist ja jetzt auch ganz bewusst so gewählt, auch von den Gästen. Also ich brauche nicht die Geschichten von vorne, von den ersten 3, 5, 10 Plätzen. So, ja, das ist. Ich möchte das sehen, was da sonst so passiert. So, das interessiert mich.
Ja, genau. Deshalb habe ich mich ja auch irgendwie getraut oder fand das ja auch cool, weil ich dir einfach gerne zuhöre, wenn du mit den Menschen da im Podcast unterwegs bist, so deine unaufgeregte Art und trotzdem ja auch so mit ganz belastbaren Fragen und auch Antworten. Und irgendwie finde ich das auch sowieso spannend, ja, dass du auch mit so einer Ostbiografie kommst und da ja auch immer mal ein bisschen was von erzählst. Und ich bringe auch diese Ostbiografie mit.
Pino bei Krebitz. Schwerin. Genau, und Schwerin. Ja. Und da sind wir nämlich schon beim Thema. Stefan, da bitte ich dich gleich, dich einfach mal vorzustellen. Und ich habe ja auch in Schwerin gelebt.
Und, ah, okay.
Ja, weil, und das ist jetzt, und dann kannst du quasi mit deiner Geschichte, glaube ich, prima andocken. Pass auf, mein Vater war im Eichsfeld katholischer Pfarrer. Meine Mutter war Seelsorgehelferin. Dann haben sich beide getroffen. Dann war meine Mutter natürlich schwanger mit mir und ich bin in Quedlinburg geboren. Und dann sind mein Vater und meine Mutter, nachdem mein Vater dann den Dienst quittiert hat, sie nach Schwerin gegangen. Und mein Vater hat dort eine Stelle als Kranführer angefangen bei einem großen Werk. Was dort gab und dann hat er sich da zum Vorarbeiter quasi hochgearbeitet, aber weiter ging das nicht aufgrund eben auch der Biografie und der Tatsache, dass wir halt Christen sind, ne? Also waren und sind. Und und dort ist auch in Schwerin ist auch meine Schwester geboren und dann sind wir nach Leipzig gezogen 1981, weil wir da ein paar mehr Freunde hatten und so. Und da war er dann Korbmacher. Also du siehst, so, und jetzt fragen sich alle, was erzählt denn der Moschekraschen wieder? Deswegen, Stefan, komm, los! Stell dich mal vor, erzähl mal ein bisschen.
Also irgendwann wird sich der Kreis schließen. Ja, also haben wir jetzt schon gesagt, Pino in der Nähe von Schwerin. Ich bin hier, so sage ich manchmal so ein bisschen spaßig, ich bin hier in der Region geboren, getauft, zur Schule gegangen, bin hier konfirmiert, habe hier meine Lehre gemacht, bin dann schlussendlich auch hier ordiniert und lebe jetzt hier, also ordiniert. Ich bin Pastor, jetzt hier Pastor in der Nordkirche. Also Mecklenburger durch und durch. Früher sagten wir Bezirk Schwerin. Aufgewachsen bin ich tatsächlich in Kriewitz. Also das hast du jetzt ja auch schon gesagt, Kriewitz, den Ort erwähnt. Und mit Kriewitz assoziiere ich ganz viel von meiner Kindheit. Also meine Eltern sind von Kriewitz nach Pino gezogen, da war ich 12. Da gibt so eine total schöne Erinnerung eigentlich auch, die sich gleich mit dem Fahrradfahren so verbindet, weil es gab ja früher in der Schule so diese kleinen Friedensfahrten. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder ob du davon gehört hast. Das waren so Schulwettkämpfe. Und da habe ich in der zweiten Klasse mitgemacht und habe da so ein Rennen über 4 Kilometer gewonnen. Und war irgendwie stolz wie Bolle. Damals mit so einem 24er Fahrrad, das habe ich mit meinem Vater zusammen oder mein Vater mit mir hat das zusammen aufgebaut aus alten Teilen und wir haben das blau-gelb angemalt und mein Vater hat so einen Rennlenker besorgt aus der Tschechoslowakei, diese Marke Favorit. Genau. So, das war, also irgendwie war ich da
Hattest
so.
Hattest du schon eine Schaltung?
Nee, eine Schaltung an dem 24er noch nicht. Das war noch ein Single-Speed. Also das ist irgendwie so, die Kindheit ist so total mit Fahrradfahren verbunden. Also auch schon so irgendwie mit längeren Touren. Mein Vater, du hast jetzt ja von deinem Vater auch schon was erzählt. Mein Vater, der war Geologe, also der hat so sich so mit Erde beschäftigt und der hat zum Beispiel mal auf der Insel Rügen gearbeitet für ein paar Jahre und die haben da so in der Kreidegewinnung gebohrt und untersucht. Und eine Radtour hat mein Vater mit mir von Rügen zurück nach Schwerin gemacht. Das ist so eine erste Erinnerung auch an sozusagen so eine Fahrradtour, so mit einem Zelt am Strelasund und dem Sternenhimmel. Und das war irgendwie so, das hat sich so tief eingeprägt. Ja.
Da war ich letzte Woche erst dort oben.
Am Strelasund.
Strelasund, Greifswald, Strelasund, Stralsund, Fischland. Fischland, genau. Ja. Und dann sind wir wieder nach Hause. Aber war eine Woche, waren wir dort oben in der Ecke.
Ja, schön.
Sehr, sehr schön. Ja. Aber dann hast du ja auch viel Kopfsteinpflaster, ne? So. Also Robé brauchte es nicht für uns, glaube ich.
Nee, Robé brauchte das nicht für uns, das stimmt.
Aber viel haben sie auch verkauft, ne? In den Westen damals. Also ich weiß noch, die Strecke von Leipzig nach Wittenberg, das war eine ganz berühmte Kopfsteinpflasterstrecke, also auch für Auto und dann halt auch fürs Fahrrad. Und da weiß ich nur, dass sie auf einmal diese Straße neu gemacht haben. Und da dachte ich mir, Mensch, was ist denn hier los? Das war 1987 vielleicht. Und dann hieß es, ja, die haben das verkauft. Das ist jetzt aus den Steinen wird der Marktplatz von Braunschweig oder so. Keine Ahnung.
Ah ja.
So, okay. Wer weiß.
Ja. Ja, es gibt ja im Großraum Greifswald gibt es noch die alte B96, glaube ich, ist
genau.
Das. Die ist da so ein bisschen stillgelegt. Da bin ich im letzten Jahr auch mal mit meinem Rennrad drüber gefahren. Das fährt sich nicht mehr wirklich schön. Also da kann man schon irgendwie ahnen, was die da heute
bei. Die läuft ja so parallel, ne? Zu der Straße, genau. Richtung Stralsund die Straße. Genau. Genau. Da bin ich jetzt auch mit dem Auto mal drauf gefahren. Da kannst du auch mit dem Auto kaum noch drauf fahren. Ja, aber es ist schön.
Ja, genau. Und du musst da fahren, weil es keinen Radweg gibt, also neben der Bundesstraße und so. Das ist irgendwie, das ist schon nochmal so eine Reise in die Vergangenheit.
Aber so vom Kopfsteinpflaster Mecklenburg-Vorpommerns zu Gardasee nach Nordkap, also das ist ja nun auch, sagen wir mal, ein Stück Entwicklung. Wie ist das passiert, Stefan?
Oh, Martin, das ist natürlich eine ellenlange Geschichte.
Ja, also, klar. Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit. Also die, muss mal gucken. Bist du noch dran?
Ich bin dran.
Eben. Ah ja, okay, eben weil.
Ich habe was getrunken, deswegen
also,
habe ich mich.
Ja, alles gut. Also, das Draußensein, das hat mich immer irgendwie angefasst. Ja, unterm Sternenhimmel zu schlafen ist nach wie vor für mich so zu Hause, ist irgendwie so zu Hause zu sein. Und meine Bio, mein Weg zu diesen Radtouren, das hat irgendwie auch was. Ja, schon mit der DDR zu tun. Also so, das war halt irgendwie auch die Form, Urlaub zu machen, was so ging, mit dem Fahrrad oder mit dem Paddelboot oder auch gewandert. Ich muss mal eben einmal kurz auch so, also ich mach mal noch so einen Schlenker, ja. Meine Bio, klar, ja. DDR, also keine Jugendweihe gemacht, im Wehrkundeunterricht das Schießen verweigert, dann statt Wehrlager die 2 Wochen Zivilverteidigung mit den Mädels in der 9. Klasse. Ich durfte dann nicht auf die EOS, bin Tischler geworden, Gesellenprüfung oder wie das im sozialistischen Wort hieß, Facharbeiter für Möbeltischlerei.
Kurze Pause, Stefan. EOS ist die Abkürzung für erweiterte Oberschule, nur für all die Hörerinnen und Hörer, der das nicht so geläufig ist.
Wo wir heute Gymnasium zu sagen, Ja, beziehungsweise die SEC 2, das war dann die EOS. Ja, und nach der Wende, du, das war ja irgendwie sowieso unglaublich, dieses Gefühl von Freiheit. So unbekannte Welten tun sich da auf. Und dann war so eine Initialzündung, dass, dass dass meine Freundin und ich im Sommer 90, da waren wir über 6 Wochen in Hamburg jobben und wir haben da so viel Geld verdient, dass wir uns einmal komplett ausstatten konnten, Mountainbikes gekauft, Radtaschen, Zelt, Isomatten, Schlafsäcke. Und dann sind wir losgefahren. Also haben im Sommer 90 unsere erste richtig große Radtour gemacht, über 2000 Kilometer von Apeldoorn in den Niederlanden über Belgien da an die Nordsee, Ärmelkanal, Normandie, Bretagne bis nach Saint-Malo. Das war so, was waren das für Namen, für wohlklingende Namen? Ja, so, das kannte ich eigentlich nur aus den Piratenfilmen, ja, mit dem schwarzen Korsar heim nach Saint-Malo. Und dann von da aus runter an die Loire, Saint-Nazaire, Loire, aufwärts nach Tours, nach Paris und dann mit dem Zug zurück. Das war damals einfach so krass, das war so eine Urerfahrung, so lange mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und so in fremde Länder auch zu fahren oder einfach in so eine Kultur. Wir konnten beide kein Französisch. Also das Radfahren hat mich einfach in den Jahren immer begleitet. Ja, und dann bin ich Pastor geworden und nach dem Studium in der ersten Stelle, da haben mich ein paar von meinen Kollegen so angefixt und die haben mich zur Vetternrundan mitgenommen nach Schweden. Das war 2001, also ist jetzt so 20 Jahre her. Und seitdem sitze ich auf dem Rennrad und fahre einfach gern lange Distanzen. Und
Gibt es dafür einen Grund, dass du so lange Distanzen magst? So, also ist, oder ist es einfach körperlich passt es?
das passt, aber ich mag das auch, weil ich da, also für mich hat das Radfahren auf so langen Distanzen hat ganz viel mit so, ich will das nicht überhöhen, aber hat so viel mit so einem meditativen Charakter, ist es richtig gesagt. Also ich komme da irgendwie gut zur Ruhe, ich komme da irgendwie gut zu mir, viel besser als wenn ich jetzt mal hier so eine 60-Kilometer-Runde durch die Wald- und Wiesen-Lewitz fahre, ja, wo man auch noch mal ein bisschen anders auf Geschwindigkeiten guckt oder sowas. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt so eine Tour über 200 Kilometer vor, das ist, da kann ich mich irgendwie anders einschwingen drauf. Ja, das ist irgendwie cooler, ist irgendwie cool. Und das war für mich immer so, wenn ich diesen Ausgleich hatte, ja, wenn ich Fahrrad fahren konnte, dann konnte ich auch in meinem Job gut sein und dann konnte ich auch, ja, dann war ich irgendwie auch in der Familie sehr viel präsenter. So, das. Ja, so bin ich eigentlich zum Rennradfahren gekommen. Also das war so über Kollegen, über Freunde, mit denen bin ich dann auch mehrmals die Vetternrunde gefahren. Ja, so und
Zwei Fragen.
frag.
Die erste Frage, wie kamst du vom Tischler zum Pastor? War das für dich quasi, also eine Tischler, war das für dich eine Lösung eben durch die Beschränktheit in der DDR? Also das hätte mir ja auch geblüht. Ne? Das war bei mir kurz davor kam halt die Wende, Gott sei Dank, sonst hätte ich mich, glaube ich, maximal zur Berufsausbildung mit Abitur, also das hätte ich anfragen können. Ja, aber ich habe auch schon so ein bisschen mit geliebäugelt, Tischler. So in der Ecke oder so Fensterbauer, so das fand ich ganz gut. Und nach der Wende stand ja alles offen, ne? So hast du dann
Ja,
gesagt, okay, super, jetzt mache ich das Studium oder ich meine Theologie, ne? Wahrscheinlich dann,
genau.
ja.
Habe ich erst mein Abitur nachgemacht und dann Theologie studiert, ja, in Leipzig. Du Martin, das ist also die Geschichte, so wie ich zur Theologie gekommen bin oder zu dem Job gekommen bin jetzt. Das hat noch so ein paar mehr Ecken. Also also kurz vor der Wende ist mein Bruder, also ich habe zwei jüngere Brüder. Einer von den beiden ist 89 gestorben an einem Leberkrebs. Das war damals ziemlich, also da habe ich mir ziemlich die Knie aufgeschürft oder wir alle in der Familie. Und das war so ein Anstoß, so einfach nochmal, also wirklich auch drüber nachzugehen oder nachzudenken und in die Tiefe zu gehen, was habe ich eigentlich noch vor mit diesem Leben? Will ich jetzt so lange da auch als Handwerker unterwegs sein oder Ja, mich hat, weißt du, mich hat damals einfach beschäftigt oder mich haben so viele, ich habe so viele Eindrücke gehabt, dass mir Leute gesagt haben, da muss doch, da ist wie Gott, da ist Gott dran schuld an dem Tod von meinem Bruder und so. Das hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Also, weil ich habe irgendwie so ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da jetzt so eine Macht von außen für sowas Schlimmes verantwortlich sein soll. Ja. Und
ist auch ein interessantes Gottes. Verständnis, ehrlicherweise.
Ja, so, ne? Ja, also, klar, genau. Also das und das war dann ja auch so, das ging so parallel mit den sozusagen mit den Reformbewegungen in der DDR hier. Das da war so viel in Bewegung, dass ich dann da im Frühjahr 90 die Tischlerei an den Nagel gehängt habe. Oder ich habe dann erst in Leipzig da an der kirchlichen Hochschule eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe gedacht, ich probiere das erstmal mit dem Abitur. Also man musste da ein Jahr so ein ich will nicht sagen Notabitur, aber so ein Abitur machen, mit dem man dann Theologie studieren konnte. Und habe dann so gedacht, jetzt arbeite ich mich Stück für Stück vor. Ja, ich habe dann ein Jahr diese Vorausbildung gemacht und habe dann 91 angefangen, in Leipzig Theologie zu studieren und habe auch da wieder gedacht, jetzt einen Schritt nach dem anderen, also erstmal die Sprachen und Grundstudium und das hat irgendwie alles gepasst und dann, ja, dann war ich irgendwann fertig und Pastor.
Cool. Zweite Frage, wo ich gerade dran dachte, du hast gesagt, so ja, das ist so beim Fahrradfahren, dass ihr das auch hilft, so auch drüber nachzudenken, vielleicht zu reflektieren, durchaus vielleicht auch Sachen mehr zu durchdenken. Ne? Also es muss ja jetzt nicht alles immer so bedeutend sein, was man auf dem Fahrrad so denkt. Ne? Also, aber manchmal, bei mir ist es zumindest so, ich bin dann durchaus kreativ irgendwie, ne? Weil dann löst sich so ein Korken und dann fließen die Gedanken und dann kann man da ganz viel machen. Nimmst du viel mit vom Fahrradfahren dann auch in deine Arbeit als Pastor? Also lässt du das auch einfließen aktiv? Anders gefragt, also, weiß deine Gemeinde, wenn du sonntags nicht auftauchst, wirst du wahrscheinlich Fahrrad fahren?
Also ich bin, ich bin jetzt nicht mehr aktiv in der Gemeinde. Mhm. Ich bin zwar noch Pastor, aber bin jetzt in der Studierendenbegleitung also habe viel mit jungen Leuten zu tun, mit jungen Menschen zu tun. Und in der Zeit, als ich Gemeindepastor war, da wussten sie das schon. Also da habe ich auch ja aktiv dann mit den Jugendlichen in der Gemeinde auch Sachen mit dem Fahrrad gemacht, ne, dass wir da Radtouren durch Schweden gemacht haben, so über 10 Tage und so. Das habe ich schon auch sozusagen proaktiv betrieben, einfach meine Liebe zum Draußensein und zum Unterwegssein dann auch in so eine Aktion mit den Jugendlichen mit einfließen lassen.
Ja, klasse.
Und ja, so. Und ansonsten ist es natürlich, also ist es jetzt auch so ein Thema, das lasse ich nicht eins zu eins einfließen. Dafür sind die Bezüge oft nicht da. Aber klar, wenn du so auch ja sagst, dass es Themen gibt, die man sich dann so abtritt, ja, oder abtrampelt auf dem Fahrrad, das hat natürlich auch Auswirkungen in die Arbeit und spielt damit rein.
Nur Perspektive, also ich nutze das viel zum Perspektivenwechsel, ne, dass man sich dann zwingt, anders auf Sachen zu gucken und dann wieder neue Impulse bekommt. Also von daher.
Ja, ja.
Wir waren jetzt aber gerade bei der Wetternrundern. Wie oft bist du gefahren?
Ich glaube 6-mal oder 7-mal.
Es sind 300, noch 330 Kilometer?
Oder? Ja, nee, 300 genau. Also waren es jetzt. Die haben ja die Strecke jetzt aus Sicherheitsgründen ein bisschen verlängert. Also ich glaube, es sind jetzt so 315 oder 320 Kilometer. Aber in der verlängerten Version war ich noch nicht mit dabei. Also ich weiß es nicht ganz genau. 6 oder 7-mal und dann bin ich auch. Die Schwesternveranstaltung haben wir hier in Mecklenburg auch, die sogenannte Mecklenburger Seenrunde, genau, die bin ich jetzt auch 2-mal gefahren.
Die war ja dies Jahr wieder, ne? Hatte ich nur gesehen.
Dies Jahr wieder und jetzt auch vor ein paar Wochen. Genau. Die ist eigentlich immer im Mai, aber die ist jetzt durch Corona, war die jetzt in September verlegt und da kam ich sozusagen gerade ganz frisch vom Nordkap, war noch irgendwie super gut im Training.
Ist gleich durchgerollt.
Und bin da quasi gleich durchgerollt. Ja, hat total Spaß geschwitzt. Gemacht. Doch, ich habe schon geschwitzt.
Aber das, zum Nordkap 4000, also wie hat dich das ereilt? Wann war das? Also, weil das ist ja Vielleicht sagst du noch mal kurz, was ist das North Cape 4000 und wie hast du dich dahin entschieden? Wie ist dein Weg dahin gewesen, dass dir dieses Brett vorzunehmen?
Also das ist auch eine lange Geschichte. Die hat so mit vielen verschiedenen Einflüssen zu tun. Ist so multiple oder verschiedene Schichten oder sowas. Also ich habe das Thema dieser Ultradistanztouren, das habe ich irgendwie schon ganz, ganz lange mit auf dem Schirm. Also so, dass ich das so verfolge im Netz, bei YouTube. Und geboren ist die Idee, so eine lange Fahrt zu machen, auch in der Zeit der Wende. Also als ich 90 das erste Mal auf einer Fähre stand, hier über die Ostsee zu fahren, da habe ich so eine Idee gehabt zu meiner Freundin, damalige Freundin, jetzige Frau gesagt, du, hier möchte ich gerne mal rumfahren um die Ostsee, einmal um die Ostsee fahren. So, und also das ist sozusagen seit 90 ist das auch irgendwie so ein Traum, so eine lange, so eine lange Tour zu machen. Und das fing so an, vielleicht so 2004, 2005, dass ich da auch immer näher dran war, also mir das immer mehr vorgestellt habe, wie könnte man dann so eine Touren machen. Und dann habe ich eigentlich auch mehr ja über die Medien vom Transcontinental Race gehört und ich habe ein bisschen Mike Hall verfolgt und was da so in der Szene losgeht. Und dann habe ich den BikeWanderer.com entdeckt, den Johann, habe die YouTube Videos aufgesaugt, die der veröffentlicht hat. Und das ist, also das war irgendwie für mich super spannend, diese ganzen Anfänge mitzuverfolgen. Auch das Silk Road Mountain Race, was ihr ja auch gefahren seid jetzt in diesem Jahr. Das, also diese mystischen Orte, so Kirgisistan, so den Namen allein schon, das fand ich einfach alles super spannend, was da in den letzten Jahren so passiert ist. Und ich bin sehr, sehr fasziniert von diesen ganzen Webseiten, die es da gibt, von Diner oder auch jetzt was im amerikanischen Bereich da, bikepacking.com oder und so eine Leute, Thorsten Frank, ja, was der da, mit welcher Akribie manche sich da auch so in das Fahrradthema reinarbeiten und reinleben. Also, das ist auch dass da so eine Idee entsteht und dass da so was Kommunikatives draus wird, das finde ich alles irgendwie so, das finde ich eine richtig feine Geschichte. Und dann ist da halt sowas gewachsen. Ich hab jetzt vor 3 Jahren noch mal so ein Studium abgeschlossen. Also ich habe noch mal ein Masterstudium gemacht. Während des Studiums habe ich aufgehört zu rauchen und habe für jede Schachtel Zigaretten, die ich nicht mehr geraucht habe, virtuell was in eine Spardose getan und habe gedacht, wenn die Spardose voll ist, dann kaufe ich mir ein neues Rennrad. Also ich bin so ein No-Name-Rennrad gefahren für Vettern, Rondan und Co. Und habe gedacht, wenn die Spardose voll ist, dann gönne ich mir noch mal so was, womit ich alt werden kann. Ja. Und bevor die Spardose voll war, habe ich weiter rumgelesen, so, da bin ich 50 Jahre alt geworden und meine Frau hat mir zum 50. Geburtstag einen Rahmenbaukurs geschenkt. Und dann war ich, also das ist jetzt 3 Jahre her, da war ich in Potsdam bei Robert, also Robert von Big Forest Frameworks, ich weiß nicht, ob du den kennst, und hab mir dann mit Robert zusammen so ein Reiserad gebaut und da war irgendwie diese Idee angefixt, ich würde gern so eine Ultradistanzreisen machen und das im Bikepacking-Modus, also mit möglichst wenig Gepäck, also leichtes Gepäck und irgendwie flexibel unterwegs und so. Also da ist sozusagen dieses Fahrrad entstanden und auch eine ganz konkrete, also schon irgendwie so eine Bucketlist, ja, dass ich gedacht habe, was möchte ich denn eigentlich gerne nochmal machen? Und da stand da irgendwie auch drauf, ich würde gern sowas wie das TCR machen, also wie das Transcontinental. Sowas würde ich gerne mal machen. Aber habe mich da, glaube ich, nie so richtig getraut, das zu Ende zu denken, bis ich dann von diesem North Cape 4000, also NC4Kilo gehört habe und mich da ein bisschen reingelesen habe. Und das hat mich dann irgendwie sehr angesprochen, dass ich gedacht habe, das ist eine asphaltierte Strecke. Da ist auch das Routing vorgegeben. Also ich muss mich dann nicht jetzt noch monatelang hinsetzen und eine Strecke scouten, sondern ich kann einfach einen Track abfahren.
War das für dich der Unterschied? Weil ich wollte gerade sagen, Northcape 4000 wäre jetzt für mich das dickere Brett, ja, im Vergleich zum TCR.
Nee, das war für mich das Entscheidende, ja. Also ich wollte das planbar haben. Also ich bin mir bei so Rennradtouren einigermaßen sicher, so über das, was ich schaffe oder was man auch fahren kann. Mal abgesehen davon, was mir nachher in der Realität alles passiert ist, jetzt in diesem Jahr. Aber ich habe gedacht, das ist irgendwie besser überschaubar. Ein Asphaltrennen, ja, zu sagen, da muss ich mich jetzt nicht über so Schotterpisten bergaufschiebenderweise muss ich mich da auf keinen Gipfel quälen, um an irgend so ein Gate ranzukommen, sondern ich kann einfach Straße fahren und kann mir da die Stempel abholen. So, das war irgendwie überschaubar. Und dann kam jetzt ja auch in 21, beziehungsweise es kam ja auch noch dazu, also für mich erleichternd dazu, dass es diesen Lockdown gab, also dass auch so mein Arbeitsleben lange nicht so bewegt war wie vor dem Lockdown oder jetzt auch, wenn sich das wieder alles lockert. Ich hatte also planbar auch mehr Zeit zum Trainieren. Und dann war das... Du, das war mehr so eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe auf Instagram einen Post gekriegt, eine Werbung gekriegt, so wie die das jetzt auch posten, und habe das in der Küche gezeigt und gesagt, hier, guckt mal, das wäre geil, da hätte ich doch mal Bock drauf. Und da, also meine Frau und unser ältester Sohn, die waren da mit und die haben beide unisono gesagt, ja, mach doch. Ne?
Schön.
Und dann habe ich aber da noch mal 2-3 Nächte drüber geschlafen.
Ja.
Ich konnte mir das selber auch, also das konnte ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Und dann habe ich, dann habe ich das einfach nochmal aufgerufen, sozusagen in der Familienkonferenz, weil das war mir ziemlich schnell klar, dass man so ein Projekt niemals unsupported durchführen kann. Also ich jedenfalls nicht. Ich brauche dafür auch den, ich weiß nicht, wie das, wirst du vielleicht auch so eine ähnliche Erfahrung haben, aber ich brauche dafür einfach den Rücken auch frei, also in gewisser Weise die Erlaubnis auch von der Familie. Sonst geht das für mich nicht.
Ja,
also, weil...
Gar nicht so sehr dieses, wir erlauben dir das, sondern eher, also Support. Ne? Also das Wissen, dass es okay ist, wenn man sich jetzt nochmal aufs Rad schmeißt, ne? Oder auf den Trainer. Oder,
also, dieses okay, ja, weil man muss unterwegs, also sowohl in der Vorbereitung als auch dann nachher ja im Rennen, so einsame und egoistische Entscheidungen treffen.
Ja.
Dass das für eine Beziehung oder auch für eine Familie ziemlich zerstörerisch sein kann, wenn es da keinen Kontrakt gibt, also kein Übereinkommen, kein Einverständnis.
Ja, absolut.
Und dann haben wir in der Familie, dann haben wir nochmal die Kalender gewälzt und wir haben uns dann gegen einen langen Familienurlaub jetzt in diesem Jahr entschieden, damit ich meinen Urlaub für das Rennen nehmen kann. Und dann habe ich mich angemeldet, habe okay gekriegt, also meinen Beitrag bezahlt und dann ging das los.
Dann war Training, angesagt.
Dann war Training, ja, und nicht nur Training. Also mir ist dann auch in den ersten Wochen und Monaten oder überhaupt bis zum Rennen auch, bin ich auch immer wieder sozusagen erstarrt vor der Komplexität.
Ja.
Dieses so eines Projektes, ja. Also es war klar, ich brauche einen Trainingsplan, einen anderen als für die Vetternrundan oder die Mecklenburger Seenrunde. Und dann war so meine erste Anschaffung, waren ein paar Powermeter-Pedalen, habe ich mir da Bücher zugekauft, habe Hunter Allen gelesen und Joe Friel und dann habe ich mir einen Trainingsplan geschrieben und los. So. Also,
ich schrecke ja noch vor Wattmessern zurück. Also nicht, weil ich die Werte nicht ertragen könnte, sondern weil ich immer denke, so, ich hätte gern die Pedale, doch nicht. Ach nee,
also einfach,
ich guck nochmal woanders hin.
Ja, okay, also das, ich brauchte sowas in der Vorbereitung für meine eigene Sicherheit. Also ich wollte einfach wissen, also ich wollte im Juli, als dann sozusagen der Startschuss war, da war mir klar, ich will wissen, was kann ich von meinem Körper erwarten. Und das, vielleicht bin ich dazu zwanghaft oder zu pragmatisch, dass ich dafür Powermeter-Pedalen brauche und ich mich nicht auf die Herzfrequenzmessung verlassen habe oder
Du, ich
verlassen
finde das
kann oder
ja,
was. Aber das.
ja, also absolut, so wie jeder sich motivieren kann, ne? So, also ich habe ja auch hier auf dem Smart Trainer gesessen und finde die Werte, die man da bekommt, total interessant. Na, und das war auch ein Stück
Ja.
weit Sicherheit, so dann zu gucken, okay, das kriegst du hin, ne? Das kannst du treten.
Ja, genau. Also so war so mein, das war die Theorie. Die Theorie war, ich trainiere jetzt meine FTP, ich steigere das, ich versuche irgendwie mit meinem Gewicht runterzukommen, und dann kann ich, wenn es losgeht, kann ich einigermaßen abschätzen, wohin die Reise auch mit mir geht. Und dann bin ich einfach viel gefahren. Dann bin ich viel gefahren, nachts bei Frost, im Regen, ganz selten auch mal auf der Rolle, aber eigentlich immer draußen oder meistens draußen. Und dazwischen habe ich mir ein paar längere Touren eingebaut, also auch mal ein Overnighter, bin hier zweimal auf dem Brocken gefahren, und dann bin ich hier in Schwerin, bin ich dem Schweriner Radverein beigetreten und habe mich hier an den RTFs beteiligt, einen Bikefitting gemacht in so einem lokalen Sanitätshaus hier, Orthopädie-Fachgeschäft, und dann, also das war so diese körperliche Seite, einfach wirklich viel gefahren. So bis zum Juli, bis zum Start, hatte ich dann letztlich auch 10.000 Kilometer auf der Uhr. Das
Oh,
war
ist
irgendwie für
ordentlich.
mich das war irgendwie auch ein beruhigendes Gefühl zu wissen, ich bin jetzt in diesem Jahr schon zweimal mehr gefahren, als da jetzt in der Tour auf mich zukommt. Also das war ja, ne, das ist so das eine. Das weißt du ja auch oder wissen alle, die sowas machen, dass so eine gute Vorbereitung irgendwie ja auch dazugehört. Und dann das Riesenthema Ausrüstung.
Schön,
Was
ne?
nimmt. Ah, geil.
Also, bringt einen um, aber ist schön.
Ja.
Ich gucke gerade
Ja, das
parallel bei
ist.
dir auf Instagram, ein neues Fahrrad hast du dir gegönnt. Oder
Ja.
ist es das, ja, ne? Du sagst es
Das
so,
ist.
so leidend stolz.
Ja, das ist dann, das habe ich mir tatsächlich dann ja ein Jahr vorher gekauft, also 2019, das Canyon Enduros. Und mit dem bin ich auch gefahren. Also ich bin nicht mit dem Stahlrad gefahren, mit meinem selbstgebauten, sondern mit dem Canyon. Und ja, mit Auflieger. Und dann hatte ich mir in die Laufräder, hatte ich mir ein Nabendynamo einbauen lassen und im Hinterrad so eine Onyx-Narbe, also so eine Flüsternarbe, die keinen Krach macht.
Damit du die
Ich wollte
Rentiere
irgendwie,
nicht störst nachts.
ja, ich wollte vor allem keine Hunde wecken. Also,
Also, okay.
und das ist mir auch geglückt. Also ich war immer an den Hunden vorbei, bevor die gemerkt haben, dass ich da war.
Ja, gut, ja, da wo ihr lang fahrt, da ist das ja Teil der ist das Südosteuropa, Osteuropa, ja, ne? Also
Naja,
Ungarn,
die, ja,
Polen, Osteuropa, ja.
die Slowakei, Polen, da und dann am dollsten ja auch im Baltikum, ne? Also in Litauen, Lettland, da waren schon auch viele
Ah,
Hunde auf
stimmt,
den Straßen.
ja.
Also ich glaube lange nicht so doll wie jetzt in Rumänien, Bulgarien, aber schon auch auffällig. Aber
Vielleicht sagen wir mal kurz, das Northcape 4000, ne, ist ein Rennen vom Gardasee an das Nordkap.
ja.
4000 Kilometer.
4000 Kilometer, also roundabout, das wechselt ja immer von Jahr zu Jahr. Also es gibt unterschiedliche Tracks, und in diesem Jahr war der Track halt vom Gardasee über den Balaton, über Ungarn ans Nordkap durch 10 Länder. Das war schon irgendwie sehr besonders. Und die Strecke, also 4000 soll eigentlich die Strecke symbolisieren, aber es waren dann bei mir fast 4600.
Boah,
Also es
ja.
war schon deutlich mehr als 4000.
Ja.
Und das führte dann, das war schon auch, also von der Streckenführung war das für mich auch sehr reizvoll. Also vor allem durchs Baltikum zu fahren. Ich zähle mal kurz die Länder auf. Also es
Ja,
ging in
gerne.
Italien los, und dann sind wir über Slowenien gefahren, da durchs Triglavgebirge. Das war schon, also von der Natur her atemberaubend. Kannte ich schon aus dem anderen Urlaub, aber letztlich dann auch von den Bergen nochmal atemberaubend. Also Slowenien, dann über Ungarn, Balaton. Dann in die Slowakei, Niedere Tatra, Hohe Tatra, Polen, Litauen, Lettland, Estland. Und da sind wir von Tallinn mit der Fähre nach Helsinki gefahren und dann von Helsinki über Rovaniemi, also Polarkreis, gekreuzt in Rovaniemi und dann nach Norwegen übergesetzt zum Nordkap. Also.
Wahnsinn. Ja.
Und das war, also das war landschaftlich, war das für mich ein Traum. Das war total schön. Also so das durch diese verschiedensten Gegenden Europas da zu fahren. Mhm. Mal, also mal abgesehen von so Nebenaspekten wie wir mussten ja an keiner Grenze irgendwie einen Ausweis zeigen. Ausgenommen Corona-bedingt. Ja. In Finnland und Norwegen wollte man schon unseren Perso sehen, aber nur im Zusammenhang mit dem Covid-19-Pass. Aber so, das ist ja einfach schon irgendwie. Das finde ich schon immer, das finde ich immer wieder bewegend, ja. Also die Grenzen habe ich mir auch immer Zeit genommen, da nochmal ein Foto zu schießen und nicht so drüber wegzufahren, so, weil das einfach so auch da ins Baltikum reinzufahren, das war ja für uns früher auch eine unerreichbare Grenze, nach Russland zu fahren. Ja?
Selbst Ungarn teilweise, ne? Also
ja,
meine Mutter durfte nur mit mir und mein Vater und meine Schwester mussten zurückbleiben. Also wir waren nur für einen nach Pannenhalma in das Kloster sind wir da gefahren. Und da durften nur meine Mutter und ich über die Grenze nach Ungarn und mein Vater und meine Schwester mussten warten sozusagen, damit die sicherstellen, dass wir nicht über Ungarn dann, das war dann schon ein bisschen löchriger sozusagen, dass wir dann weg sind. Ne? Also wir wollten auch nie weg, es stand nie zur Diskussion, ja, so, aber wussten sie ja nicht. Das weiß ich noch. Und ich glaube, also, weil du das gerade so sagst, auch mit diesen. Das ist ja, Gott sei Dank ist das ja heute normal, ne? Und es ist so normal, dass als jetzt durch Corona die Grenzen geschlossen waren, dass es vielen Leuten eben aufgefallen ist, was diese Freiheit eigentlich ist, ne? Ich hätte gerne allen diese Erfahrung erspart, ehrlicherweise, weil ich konnte mich dann sehr, sehr gut wieder dran erinnern, ne? Und jedes Mal, wenn ich auch hier mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, wenn ich nach Leipzig fahre zu meinen Eltern oder so, oder mit dem Fahrrad hier so durch nach Mecklenburg rüber, immer wenn ich an diesem Schild vorbeikomme, hier war bis 1989, jedes Mal.
Das ist krass, das geht dir auch so, ja?
Ich bin überhaupt kein emotionaler Mensch, aber da bin ich, da kannst du, also da wird es dann auch manchmal feucht im Auge.
Das kenne ich total, total.
Aber gut, ja, das ist so, daraus ziehe ich auch viel Antrieb. Fahrer, Fahrerinnen waren denn am Start am Gardasee?
Also die Maximalbelegung vom Veranstalter ist so bis 400. Ja, ich glaube, da gibt es ein Limit. Mehr als 400 sind nicht zugelassen. Mhm. Und jetzt durch Corona waren das in diesem Jahr 180 Teilnehmer, die Fahrerinnen und Fahrer, die da in Rovereto waren. Mhm. Einfach weil da, glaube ich, so die Einreisebestimmungen für manche Teilnehmenden aus den nicht-europäischen Ländern, das war irgendwie begrenzt, schrieben die Veranstalter. Und dann war auch für manche, glaube ich, nicht ganz klar, wie wird das mit den Covid-19-Beschränkungen sein. Ja. Also muss man vielleicht irgendwo in Quarantäne, wenn man jetzt nach Ungarn reinfährt oder so, da, ne, du kommst ja mit dem Auto da, mit dem Fahrrad auch nicht in einem Tag durch, wie wenn du jetzt so ein Pkw-Transit-Tourist bist. Also das hat vermutlich auch noch mal viele abgeschreckt. Ja, einfach so diese Unsicherheit. Ja, wir waren 180 Leute. Mhm. Und im Ziel sind es nachher 110 gewesen oder 111 sogar genau.
Mhm. Aber ist eine gute Quote, ehrlicherweise.
Ja.
Auf die Strecke.
Also das war jetzt ja die vierte Auflage von dem Rennen und in den ersten dreien war die Finisher-Quote, lag die wohl auch bei 50% oder ein bisschen über 50, aber jetzt waren es ja dann fast 65, fast 70%. War eine gute Quote.
Erzähl mal, wie waren denn so, also wie, weil du hattest vorhin so angedeutet, natürlich ging nichts nach Plan, aber ich sag mal, wenn nichts passiert, dann erlebt man halt auch nichts, ne? Also hättest du auch einfach 4450 Kilometer fahren können und gedacht, okay, war schön, jetzt bin ich da.
Ja.
So, was ist passiert? Erzähl mal.
Also, ich habe ja das schon geahnt, dass die Berge so, das waren meine Angstgegner, ja, die ersten Tage. Und da hat es mich letztlich auch ja, erwischt. Das hat mich sehr demütig gemacht. Ich war in der Theorie ganz gut klar, habe gedacht, habe mir die Strecke so hingelegt, wenn ich so jeden Tag 220, vielleicht 230, 40, vielleicht maximal 250 Kilometer schaffe, dann bin ich irgendwie ganz, ganz gut unterwegs. Und das war in den ersten Tagen einfach nicht drin. Ich bin, bin wirklich an den Bergen, ich will, also gescheitert ist ja nicht richtig, weil ich das ja schon auch geschafft habe, aber ich habe mich da so in den ersten zwei Tagen auch so verausgabt, dass ich so ein, dass ich nachher Tag drei, Tag vier ein echt tiefes Loch hatte. Also richtig eine schlimme Krise, dass ich gedacht habe, ich komme einfach nicht weiter, ich schaffe das nicht. So, dass ich habe dann hinterher, also auch erst als ich zu Hause war, habe ich dann nochmal so bei Strava auf meine Werte geguckt und habe dann gesehen, dass ich am Tag 1 auch über lange Zeit an meinem Maximalpuls gefahren bin. Da so von Rovereto ging das gleich so ein Anstieg, 25 Kilometer nur bergauf. Und da war ich, weiß ich auch nicht, zu euphorisch oder habe ich, ich glaube gar nicht, dass das was mit Ehrgeiz zu tun hatte, aber vielleicht auch so irgendwie Leistungsdruck, dass ich gedacht habe, ey, die Italiener so mit den stockten Beinchen, die sind da alle an mir vorbei.
Über 25 Kilo Körpergewicht da langfahren.
Ja, genau. Ja, und dann so war ich irgendwie, gefühlt war ich gerade der 180. Ja, als wir da oben auf dem Pass waren. Und das hat mich schon ganz schön, das hat mich ganz schön erwischt. Also, dass ich mich da so leer gefahren habe. Ja, ich habe dann auch, ich konnte dann irgendwie nicht mehr gut auf meine Ernährung achten. Also, es war auch super heiß.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also, ne?
Es war wirklich super heiß. Ich habe total viel getrunken, mal irgendwie was bei 8, 9, 10 Liter. Aber ich habe dann auch nichts mehr zu essen reingekriegt. Also ging mal noch Cola und auch so ein Energy-Gel, die ich dann noch mit hatte. Damit habe ich mich dann irgendwie versucht abzufüllen, aber das hat bei weitem nicht das kompensiert, ausgeglichen, was ich da ausgegeben habe. So, also da bin ich auch ständig ins Laktat reingefahren. Das war, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also dass ich da am dritten Tag war ich total leer abends. Da war ich so eine Geschichte, da bin ich wirklich mit letzter Kraft, habe ich mich in so einen Supermarkt gerettet in Slowenien und habe dann noch im Markt am Kühlregal so einen Smoothie aufgedreht und ausgetrunken und mir noch eine Flasche O-Saf gekauft und wollte dann wieder rausgehen. An der Kasse hat die Kassiererin, die muss so ein Mitleid mit mir gehabt haben, die hat den leeren Tetrapack mit dem Smoothie, also den leeren Smoothie hat sie erstmal weggeschmissen, hat sie mir gar nicht berechnet. Und dann wollte ich aus diesem Supermarkt wieder rausgehen und diese Schiebetüren gingen auf und da kam mir so eine heiße Welle entgegen, dass ich bin richtig ins Torkeln gekommen. Ich bin ins Torkeln gekommen und bin rückwärts wieder in diesen Markt rein, habe mich da vor den Pfandautomaten gesetzt, auf den Fußboden, auf die kalten Fliesen gelegt. Und da war ich echt, muss ich ein paar Minuten weg gewesen sein, so, ja, da hatte ich einen Filmriss.
Und als du wach wurdest, lag überall Kleingeld um dich rum.
Nein, so lange war es nicht. Es war auch schon ziemlich spät. Ja. Also das war irgendwie schon kurz vor Feierabend. Die fuhren da mit ihrem Wischautomaten schon durch die Gänge und so. Davon bin ich, glaube ich, wieder wach geworden. Ja. Naja, das war echt haarig, ja.
Wann bist du denn früh aufgestanden und abends, also wie lange warst du denn so im Sattel? Wie war denn da so deine Strategie, wenn du eine hattest?
Ja, ich hatte eine. Die ist aber auch nicht aufgegangen.
Ist auch am Getränkeautomaten geendet sozusagen.
Ja, meine Strategie war, dass ich in den heißen Tagen, auch in den heißen Regionen, dass ich vor allem morgens fahre und nochmal abends fahre und dass ich da Mittagspausen mache und da vielleicht irgendwo Siesta und mich hinlege und schlafe und so. Also ich saß im Durchschnitt so zwischen 10 und 14 Stunden im Sattel. Oder die Bewegungszeiten, das, was Strava jetzt so sagt. Und dann war es aber über das ganze Rennen geguckt, Martin, war das sehr unterschiedlich. Also ich bin an manchen Tagen, wenn ich so richtig in guter Energie war, Also da bin ich schon morgens um 1:30 losgefahren, und bin sozusagen in den Tag reingeradelt, habe dann auch habe mittags geschlafen und gebadet und bin dann bis auch spät in den Abend reingeradelt, also bis 21 Uhr. Ich habe aber auch an manchen Tagen, wenn ich zum Beispiel im Hotel war oder wenn ich so ein Bed and Breakfast hatte und dann habe ich das Frühstück mitgebucht, dann habe ich auch mal dann bis um 7 geschlafen, habe um 7:30 Frühstück gegessen und war irgendwie 8:30, 9 auf der Straße erst.
Ich finde bei solchen...
Nee, sag mal.
Ich finde bei solchen Events, es geht's mir so, ich lerne die Bedeutung eines einfachen Frühstücks einfach nochmal ganz anders schätzen. Also wie sehr ich mich immer dann drauf freue. Ich meine, du kriegst dann manchmal nur so ein dürres Frühstück, aber ich freue mich immer, dass da überhaupt was ist. Ja, also das ist so eine Bedeutung. Gefällt mir immer wieder.
Ja, und vor allem, wenn ich morgens oder wenn ich den Abend vorher noch nicht weiß, wann kommt denn der nächste Supermarkt? Ja, wenn also klar ist, du musst jetzt, ja, in Finnland zum Beispiel, ja, wenn klar ist, du fährst jetzt nochmal 120 Kilometer bis zum nächsten Ort, dann, das war für mich so ein Kriterium zum Beispiel, dass ich gesagt habe, hier nehme ich jetzt das Frühstück mit. Frühstücke hauen mir ordentlich einen Bauch voll und dann habe ich auch wenigstens bis Mittag erstmal Ruhe. Und dann kann ich noch einen Riegel essen, den ich noch im Gepäck habe und dann bin ich aber nachher an der Tankstelle. Wenn ich weiß, also es gab dann auch Tage, wo ich wusste, am nächsten Morgen habe ich nur eine Stunde Fahrt bis zur nächsten Tankstelle oder sowas, dann ja, habe ich auch das Biwak genossen. Ja, ich habe auch etliche Nächte auch draußen geschlafen. Und das waren auch total schöne Nächte und auch ein schönes Erlebnis so. Ja, das hat mich sehr motiviert, die Nächte unter freiem Himmel zu sein. Und
so. Wie bist du denn aus deinem slowenischen Tief wieder rausgekommen?
Das war ein großes Glück, du. Da bin ich also aus dem Supermarkt, dann habe ich mich dann doch irgendwie rausgeschleppt oder nee, da ging es mir dann schon wieder besser. Also da habe ich dann nochmal ordentlich getrunken und bin nochmal rein ins Regal, habe mir Sandwich gekauft, habe dann was gegessen. Und dann sind mir Naema und Max begegnet, also zwei Teilnehmer, ein Pärchen. Naema aus Italien, Max aus Deutschland und die hatte ich morgens schon getroffen an dem Tag und Stefan und ein Wort ergab das andere, wo schläfst denn du? Und ich war irgendwie, ich weiß noch nicht, ich war wirklich noch ein bisschen neben der Spur. Ich wusste es auch noch nicht, wo ich schlafe. Und dann haben die gesagt, wir haben hier gerade mal gegoogelt und wir haben geguckt und noch 10 Kilometer weiter gibt es einen Fluss und da lass uns doch mal hinfahren und dann machen wir da einen Biwak und da kann man schön baden gehen und da essen wir Abendbrot und so. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen um Gnade gebettelt, habe gesagt, dass ich aber nur noch ganz langsam fahren kann. Und die haben mich dann in den Schlepptau genommen.
Ja, schön.
Und das war wirklich total schön. Und mit Naema und Max bin ich dann auch, noch 2 Tage gefahren. Und das war irgendwie, das war ein ganz anderes, also es war wirklich ein ganz anderes Unterwegssein, weil die beiden die waren so schön auch, schon auch sportlich unterwegs, aber die waren auch so im Pärchenmodus. Also die haben auch davon mit profitiert, dass sie noch nicht, also die haben noch nicht gesagt, nee, wir wollen unbedingt bis zum Nordkap kommen, sondern die haben gesagt, wir gucken jeden Tag, was geht und was nicht geht. Und ich habe dann, da hatten wir dann so einen Deal, dass ich da im Schlepptau mitfahren kann und dann haben wir auch die nächste Nacht zusammen im Hotel übernachtet und so, das ging irgendwie alles total super gut mit Max und Lema. Und das war auch mein Glück, das war dann in Ungarn, ne, da war es auch nochmal wirklich schlimm heiß und wir haben dann an jeder Pumpe angehalten und haben lange Pause am Balaton gemacht und
ja. Wie war eigentlich der Verkehr so auf der Strecke? War eine Fixroute?
Ja, es war Fixroute. Am Balaton war es, das war grenzwertig, beziehungsweise das war richtig schlimm.
Habt ihr es auch zurückgemeldet? Ja. So, also ich hatte auch nochmal gehört, oben in Finnland soll es auch nochmal so einen Abschnitt gegeben haben, der wohl schlimm war.
Ja, das, ich habe das selber nicht zurückgemeldet. Ich weiß aber, dass andere Teilnehmer das gemacht haben. Andere Fahrerinnen und Fahrer schon auch eher kritisch, sehr kritisch da auch nochmal an den Veranstalter reingegangen. Es ist ja auch in Ungarn ist ja auch eine Teilnehmerin ums Leben gekommen. Olga, die das ging schon auch ziemlich tief. und hat, ja, das ging irgendwie sehr durchs Feld. Ja, jeden, den wir getroffen haben, den ich getroffen habe, überall war das Thema und immer guckt man sich durch die verschwitzten Augen an und fragt so, na, fährst du weiter, kannst weitergehen? Wie geht dir das damit? So, das,
ist es das wert, ne?
Es ist das wert und das war auch, ja, das war auch irgendwie so eine, ich fand das so auch neben diesem Schock war auch gleichzeitig so eine unglaubliche Solidarität im Feld, ja. Also dass man wusste, was der andere jetzt mental durchmacht und mit was für Entscheidungen man ringt. Also fährst du weiter, das haben ja auch etliche aufgehört unterwegs, die gesagt haben, mir ist das Risiko zu groß. Ich will das nicht. Ich kann nicht angesichts jetzt von Olga, die da ums Leben gekommen ist, kann ich jetzt nicht so tun, als wäre nichts, als könnte ich jetzt einfach so munter weiterfahren. Das,
ich habe vor allen Dingen nur durch Fahrer und Fahrerinnen mitbekommen, dass es da eben diesen schlimmen Unfall gab und die Olga gestorben ist und erst viel, viel später durch den Veranstalter. Und dann hatte ich jetzt noch bei Johanna im Podcast, Johanna Janke, das eine Gespräch, was sie da geführt hat mit einem Northcape 4000
Teilnehmer. Ja, genau, mit Antoine. Ne?
Antoine. Und der sagt, und das fand ich, also das hat dann für mich vieles mehr klar gemacht, weil ich mich mal gewundert habe, warum wird das nicht, also bei jedem anderen Rennen würde der Veranstalter das viel mehr, also sagen, ne? So und das fand da nicht so statt. Also ich glaube, da waren auch viele nicht so begeistert drüber.
Ja, das hat sich das ja für uns ein bisschen aufgeklärt, ne, dass der Veranstalter nochmal auch gesagt hat, dass die Familie von Olga das gar nicht wollte. Also, ne, das ist halt ja auch nachvollziehbar, ne? Das ist einfach, aber es war wirklich, das war echt eine sehr fragile Situation. Also weil wir uns natürlich gefragt haben, was ist da genau passiert und
warst und du da schon ja durch?
Ja, da war ich schon durch. Das war hinter mir. Da war ich durch. Und wir sind ja alle diese Strecken gefahren. Und wer nicht das Glück hatte, da vielleicht nachts oder nicht zu Hauptverkehrszeiten lang zu fahren, die Strecke am Balaton, die Straße war einfach super voll, nicht nur mit Urlaubern, sondern eben auch mit Lieferverkehr und LKWs. Und der Radweg war total scheiße. Also das war wie so eine Panzerstraße, Löcher und Huckel und Bahnschienen und hast du nicht gesehen. Es war wirklich ein großer Kackmist, wenn man das mal sagen darf. Also ein bisschen die Ungarn-Insider, also ich war auch in Ungarn im Urlaub, man weiß ja auch, oder man hätte das sehen können, dass es auch parallel zum Balaton nochmal eine andere Strecke weiter im Land gibt, die nicht also so
befahren ist. Das
wurde nicht gut gescoutet. Das ist, das glaube ich auch überhaupt. Das haben wir uns unterwegs oft gefragt, habe ich mich oft gefragt, wie das gescoutet wurde. Ob das jetzt nur bei Strava, bei Komoot und bei Google Maps gescoutet wurde oder ob die das auch mal selber gefahren sind. Ja. Also es gab ja nicht nur es war nicht nur in Ungarn schlimm mit dem Verkehr. Es war auch, ich fand es auch in Polen schlimm. Da waren nur allerdings die Straßen besser, aber der Verkehr ist da auch grottig und in Finnland gab es ja auch nochmal wirklich eine kritische Situation, wo dann die Veranstalter auch eine Alternativroute ins Netz gestellt haben. Ja, das war echt auch krass. Also wenn, ne, das war jetzt ja sozusagen 10 Tage weiter vom Balaton, für mich jetzt so, 10 Tage danach, war dann da in Finnland diese Alternativroute ausgeschrieben und ich habe gedacht, naja, fahr mal nochmal ran an den Originaltrack, guck dir das mal an und ich würde sagen, das war eine Autobahn. Manche sagen, es war halt eine ausgebaute Bundesstraße oder was, aber es war wirklich eine vierspurige, hochfrequent befahrene Straße mit Standstreifen und es war so, dass ich gesagt habe, es ist es mir nicht wert. Und dann bin ich da umgedreht, also man musste dann von da aus nochmal wieder 15 Kilometer zurückfahren, um den Einstieg in die Alternativroute zu haben und es war klar, die Alternativroute, die ist auch länger nochmal, die ist 100 Kilometer länger gewesen als der Originaltrack. Das ist irgendwie so die Kehrseite von diesen asphaltierten Strecken, ja. Also das, was ich so zu Anfang sagte, dass das ist für mich eigentlich der mit ausschlaggebend war, dass ich so eine Rennradtour machen will, wo sicher ist, dass ich auf asphaltierten Straßen fahre. Aber das heißt natürlich auch, du bist eigentlich immer im Verkehr unterwegs. Mhm. Also es gibt kaum mal wirklich Einsamkeit, wie du das so auf jetzt bei einer Gravelstrecke hast, beim Gravelrennen hast.
Ist dir also jetzt so zusammengenommen jetzt mit den Erfahrungen davon und all deinen jahrelangen Erfahrungen, bist du auch einer der Fahrer, Fahrerinnen, die dann doch überlegen, ins Gelände zu wechseln, einfach um jetzt mal salopp gesagt, bessere Überlebenschancen zu haben?
Also du meinst jetzt so für die Zukunft oder was?
Ne? Das ja, war, ja.
Nee, weiß ich. Also für mich alleine, ich konnte das alleine gut. Also ich habe mich zwar dagegen gegen die Schnellstraße in Finnland entschieden, aber ich konnte das alleine dann auch irgendwie veratmen. Auch wenn ich in Polen zum Beispiel da bei Starkregen und LKW-Verkehr und so, ich hatte schon auch richtig Angst. Das hatte so Momente, wo ich richtig Angst hatte. Aber dass ich ja jetzt da vom Rennrad weggehe, das glaube ich nicht. Ich liebe auch die Geschwindigkeit. Ich fahre auch sehr gerne sehr schnell. Und das ist ja auch irgendwie ein Reiz von dem von den Bikepacking Touren mit dem Rennrad, ja, dass du auch lange Distanzen schaffst. Also ich bin ja auch mal abgesehen jetzt von den ersten Tagen, wo ich so bei 170, 180 Kilometer am Tag gefahren bin, hatte ich dann ja auch Etappen über 300. So, das macht ja auch, fühlt sich dann ja auch einfach geil an.
Spaß. Ja, ist ja auch jetzt rückblickend, glaube ich, auch für dich ganz klar, dass das am Anfang vielleicht so eine Art von Overpacing war und dann so habe ich zum Beispiel auch bei mir jetzt in Kirgisistan erlebt, diesen Eindruck, dass man selber denkt, man hat keine Kraft mehr, man kann nichts mehr leisten und dabei fährt man aber volles Rohr. Ne? Also man fährt gute Werte, wenn man sich auf die Werte konzentrieren würde. So. Aber man fühlt sich irgendwie, als ob man gerade kaputt ist. Und ich glaube, das ist dann so ein Teufelskreis, der dazu führt, dass man einmal in so ein Loch geht. Wenn man dann aber wieder rauskommt, dann läuft es wieder. Ne? Man fängt wieder richtig an mit Essen, mit Trinken und hat dann seinen Rhythmus und ruht dann wieder in sich. Ne? So, also, und das ist ja, glaube ich, die Kraft, die man braucht.
So ging es mir auch,
Du hast gerade gesagt, Starkregen in Krakau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es war, also es gab ja diese schöne Wetterfront und dann hatte ich nur mitgekriegt, okay, dann endete das und es kam das schlechte Wetter rein. Das hat dich dann also getroffen in Polen sozusagen. War das dann lang, also bis ins Baltikum oder wie bist
du da so durchgerutscht? Ich hatte irgendwie noch so eine Glückssträhne. Also ich habe zwei so eine Starkregenfälle gehabt. Das war tatsächlich auch nur an einem Tag in Polen. Davor und danach nicht wieder. Also es gab ja dann Leute, die deutlich vor mir gefinisht sind. Die sind viel durch Regen gefahren und die Leute, die nach mir gefinisht sind, auch viel durch Regen gefahren. Und ich bin gerade diese ganze Strecke durch Finnland. Die letzten Tage bin ich immer vor so einer Regenfront hergefahren und einer anderen Regenfront hinterher. Sozusagen. Ich hatte da immer schönes Wetter. Und als ich dann am Dienstag gefinisht und war irgendwie so gegen Mittag, 14 Uhr war ich am Nordkap, als ich dann da abends runtergerollt bin, gegen 20 Uhr. Die Leute, die unten gefahren sind, die waren alle schon im Regen. Ja. Also ich bin irgendwie so 6-7 Stunden immer vor der Regenfront hergefahren. Das war, also da hatte ich irgendwie Glück.
Ja.
Mich hat das auch nie nachts erwischt, so eine irgendwie Regen oder sowas. Ja, ich hatte meine Regenmontur, also volle Kluft, hatte ich zweimal an oder einmal volle Kluft und einmal nur Regenjacke. So, das,
und du hattest einen Biwaksack mit, ne? Kein Zelt.
Genau. Ich hatte einen Biwaksack mit, ja.
Einen normal offenen oder einen mit Insektenschutz da am Kopf? Also so ein
Outdoor-Research. Ne, mit Insektenschutz, genau.
Okay. Ist das Outdoor-Research?
Bora, also aus den USA.
Sag mal.
Bora Gier ist die Firma.
Bora Gier, also wie Bora Hansgrohe und dann G-I-R?
Aber mit einem H am Ende. Also Bora.
Bora, okay, Gea. Ah, Bora, Gea, okay. Ich frage für einen Freund.
Ja, genau. Also, ja, ist irgendwie so ein Alleinunternehmer, der das, der die Dinger näht. Ich bin da, glaube ich, auch nur durch eine Netzrecherche drauf, drauf gestoßen. Und super zufrieden ist eine ganz, ganz, ganz leichte, ganz, ganz leichter Biwaksack. Ja, der macht halt auch so Tarps und Zelte und so. So coole, sehr, sehr cool.
Gut, muss ich ja, muss ich ja mal angucken.
Ja, guck mal, also das
was, was
wenn,
war
wenn denn? Auf der ne, frag mal.
Nee, ich wollte dich jetzt mal so fragen, wenn du dir die ganze Strecke so vor Augen hältst, denn du hast ja am Anfang gesagt, das war richtig, richtig beeindruckend, durch diese 10 Länder zu fahren und damit halt auch eben durch völlig unterschiedliche Landschaften. Wenn du jetzt rückblickend schaust, was war, also wo sagst du, da könnte ich leben? Also offensichtlich nicht am Balaton und Teile in Polen vermutlich auch nicht. Aber wo sagst du, könntest du dein Zelt aufschlagen?
Oh, also leben, ich fühle mich schon in Mecklenburg sehr, sehr wohl. Das, also, aber jetzt auf der Tour, am, da ging es mir am besten in Finnland. Also zwischen, ja, ja, also zwischen Helsinki und der norwegischen Grenze. Mhm. Also dieses, vor allem dann auch die, diese lange Fahrt da durch die, durchs finnische Hochland. Mhm. Also wenn die Gegend rauer wird oder auch die finnische Seenlandschaft da um Inari und so, das ist schon einfach großartig. Aber ob ich da leben möchte, ob ich da leben möchte, das weiß ich nicht. Aber es war einfach, also ja. Da bin ich total gern gefahren, da bin ich richtig eingetaucht, so emotional auch eingetaucht in die Landschaft und konnte das Fahren auch genießen. Da war ich allein, da war der Druck raus, so es war irgendwie klar, dass wenn jetzt nicht noch was Schlimmes passiert, ich schaffe das bis zum Nordkap und so. Da ging es mir total gut. Ich hatte auch vorher auf dem Festland sozusagen gute, vor der Ostseeüberquerung, sehr gute Tage. Auch das Baltikum hat mich sehr beeindruckt. Das war für mich auch, waren für mich mythische Welten, geheimnisvolle Welten. Aber so in Finnland hat es mir am besten gefallen.
Ihr hattet der Polartag, ne? Bist du da auch mal durchgefahren oder?
Nee, ich bin nicht durchgefahren. Also ich habe nachts immer eine Pause gemacht. Ich bin zwar auch lange gefahren, also auch mal bis 22 Uhr, aber ich bin nicht durchgefahren. Da war ich dann zu sehr auch in meinem eigenen, sozusagen in meinem eigenen Wachschlafrhythmus und ja, habe mir dann ich habe mir so ein Lifehack eingebaut, unfreiwillig. Meine Isomatte, die hatte ein Leck. Und aber so ein Leck, dass ich, wenn ich die voll aufgepumpt habe, dann konnte ich 4,5 Stunden schlafen und danach lag ich auf dem Boden. Dann musste ich entscheiden, pumpe ich sie wieder auf oder fahre ich los? Das war dann irgendwie so ein Ding, ja, so bis 22 Uhr zu fahren, einmal Isomatte aufpumpen und dann um vier wieder loszufahren. Ne? Das,
Hattest du einen Kocher mit? Nee, ne?
Nee. Kocher hatte ich nicht mit.
Also sehr minimal, ne? So unterwegs. Ja. Hast du das Loch gefunden in der Matte irgendwann?
Ja, zu Hause erst. Zu Hause. In der Badewanne. Also ich musste die Matte dann mit in die Badewanne nehmen.
Ja, ich habe jetzt auch gerade ein Loch, das finde ich aber auch selbst in der Badewanne nicht. Das ist irgendwie ärgerlich. Aber ich werde mich nächstes Wochenende mal in den Wald legen damit und dann gucken wir mal, wie lange das hält unter Druck.
Ja. Das ist ja dann auch so mit so einer kaputten Isomatte. Wie willst du das machen im Rennmodus? Ja, du bist verschwitzt, du kannst dich auch nicht aus den Augen gucken. Dann ist es immer nie richtig hell. Wenn du dann die Isomatte erst auspackst, ist es dunkel. Wie wirst du da so ein Loch finden? Ich habe, auf dem Waldboden geht es im Zweifelsfalle auch ohne.
Ja. Es gibt ein sehr schönes Foto von dir auf deinem Instagram-Kanal, den ich natürlich hier auch verlinke, wo du... Also ich finde, sehr, sehr, sehr sympathisch. Am Nordkap stehst, fotografiert von Matteo Dunci. Und ein glücklicher Finisher, glücklich, müde, aber sehr zufrieden Finisher bist. Also man sieht dir das an. Ich finde, das ist ein sehr sympathisches Bild. Wie ging es dir da? So wie es aussieht?
Ja, so wie es aussieht, genau. Also das war unbeschreiblich. Weil du das, also so für du kennst ja, du kennst auch so ein Finisher-Gefühl, das sowas geschafft zu haben. Und ja, da ist irgendwie, da ist einfach ganz viel für mich in Erfüllung gegangen. Also ja, war sehr, das war überwältigend, diese Situation da anzukommen. Auch das war in so einem Nebenstrang, hat unser ältester Sohn, der hat in Skandinavien Urlaub gemacht in den Tagen, der hat mich dann da oben abgeholt und in Empfang genommen. Ja, das, ja, toll. Also hat das war irgendwie so, da hochzukommen zum Nordkap und da den Sohn stehen zu sehen. Das hat mich so, also zum einen war das natürlich auch ein Magnet, ja, zu wissen, der ist da und ich bin da nicht alleine. Thema Einsamkeit, also könnten wir auch noch mal drüber sprechen, so
ja,
wie ist das eigentlich mit Einsamkeit, aber sozusagen da hinzukommen und den Sohn zu sehen und dann auch, das war mir dann auch egal, also da standen ja auch die Veranstalter und wollten mich begrüßen, aber ich bin dann erstmal abgebogen, habe den Sohn einmal in die Arme genommen und habe eine Träne abgedrückt und so, und dann bin ich da 10 Minuten später zum Veranstalter, also da in den Zieleinlauf, und die haben dann schon rumgewundert, ha, wir haben dich doch schon gesehen und wo warst du denn und so, naja.
Wolltest nochmal stretchen, da, ne? Fünf Meter vorm Ziel.
Ja. 5 Meter vor, du, da war ich wirklich sehr glücklich.
Ja,
war ich sehr glücklich.
Na, ich sehe hier 17 Tage, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also 17 Tage, 5 Stunden, 59 Minuten. Wie bist du damit umgegangen mit diesem Alleinesein? Also ich glaube, das ist ein Thema, da wird zwar viel drüber gesprochen, aber es ist dann, also ne, man hat, das sind alles so einsame Wölfe, die da durch die, oder Wölfinnen, ja, die da so durchs Land streifen und so, aber. Wie ist es dir gegangen? Ich glaube, auch gerade Finnland ist ja auch sehr einsam.
Ja,
dann, ne?
So. Ja, und manchmal war es ein totales Glück, dass ich allein war, und manchmal war es total scheiße, dass ich allein war. Also es ist ambivalent, wie, oder hat alles diese zwei Seiten, wie ja so vieles im Leben. Und da kann ich, also ich glaube, ich kann zu jeder der Seiten kann ich viele Geschichten erzählen. Die eine Geschichte ist, wo es mir sehr schwer fiel, ist, dass ich also so diese Glücksmomente nicht zu teilen, so, ja, dass da jetzt keiner dabei ist, der so ganz eng mit mir verbunden ist, so meine Frau oder eins unserer Kinder oder so, ja, oder mein bester Freund oder sowas, ja, diese, also Glück nicht teilen zu können, das finde ich schon, das ist schon sehr schade. Und das ist auch was ich so mitnehme. Ich würde gern da nochmal im Touristikmodus unterwegs sein und auch nochmal mit mehreren Menschen, also irgendwie in der Gruppe oder wenigstens zu zweit, ja, diese Idee nochmal umsetzen, der Ostseeumrundung, das ist jetzt, habe ich ja schon mal erzählt, das ist sozusagen auf dem Zettel, und vielleicht gelingt uns das auch, dass wir das so als Paar, als Beziehungsprojekt nochmal machen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch so die Einsamkeit auch so nehmen zu können, wie sie ist, als ein, ja, auch ein Geschenk oder vielleicht auch Herausforderung, und die dann auch zu genießen. Also allein zu sein und zu sagen, ja, das ist jetzt, so habe ich es mir vorgestellt. Ich habe mir das so gewünscht, da alleine einzutauchen und auch allein mein Biwak aufzubauen und unter diesem tiefvioletten Himmel zu liegen. So, und dann, also sich nicht so erklären zu müssen. Ich war sehr, sehr durchlässig in den, gerade auch in Skandinavien, aber auch im Baltikum oder auch in der Tatra oder sowas. Ich war sehr durchlässig und hab manchmal ganz spontan irgendwie so die Tränen geflossen. Und ich wusste mitunter nicht, sind es jetzt Glückstränen oder ist es Demut oder ist es Schmerz oder was ist es eigentlich? Ich habe wirklich oft geweint. Und das ist natürlich, einerseits ist es schön, dass man es niemandem erklären muss, und andererseits ist es eben auch schade. Und also das ist das ganz, was mich ganz persönlich betrifft. Also sozusagen mein Innerstes. Und für das Rennen, da war das ganz unterschiedlich, Martin. Also die Veranstalter, die haben ja nicht so ein Problem damit, wenn man, dass wir immer mal auch in Gruppen gefahren sind.
Ja.
Dass wir uns so zusammengetan haben. Manche haben sich da gefunden am ersten, am zweiten, am dritten Tag und sind die ganze Tour bis zum Ende gefahren. Der Antoine, der hat es ja auch erzählt, dass er da um die, da jetzt zum Finish hin die letzten Tage noch dann auch einen Spannemann mit hatte und so. Also das habe ich auch genossen. Ja, diese, ich habe vorhin von Naema und Max erzählt, ich bin dann auch mal zwei Tage mit Sebastian gefahren, ein cooler Typ, so Informatiker aus Österreich, also der so in diesem Grenzgebiet zwischen Informatik und Geisteswissenschaften so forscht. Ja, also wir haben so tolle Gespräche gehabt und da habe ich mich überhaupt nicht allein gefühlt. Da ist man auch ja also auch verbunden, weil man irgendwie weiß, was man so gemeinsam am Weg noch vorhat und so. Und es war total schön, auf die Fähre zu rollen. Und da sind noch Fahrerinnen und Fahrer mit dabei. Und da kann man schnacken und spricht so eine Sprache, ja, kann sich auf einer Wellenlänge austauschen. Das war auch ein sehr, sehr schöner, spannender Neben Aspekt. Und gleichzeitig war das manchmal schade, dass ich so mit keinem ein gemeinsames Tempo für über 3, 4, 5 Tage gefunden habe. Ja, alle Leute, mit denen ich dann mal so auch Abschnitte zusammengefahren bin, die sind dann, die wollten dann nicht so schnell oder wollten nicht so lange am Tag unterwegs sein oder sowas. Mhm. So. Also das vielleicht auch was ja so, also fand ich auch bei eurem Projekt so spannend oder interessant, wie ihr das gemacht habt jetzt in Kirgisistan. Ja, also die Frage, wer ist sozusagen, wer ist Motor und wer ist Magnet vorne und zieht und wie wechselt man sich ab und wie stimmt man sich aufeinander ab und was macht man im Krisenmodus und so. Das ist ja einfach auch was total Schönes, also was im Team zu machen. Also ja, eine ganz andere Herausforderung. Ne?
Und, genau.
Ja.
Genau. Naja, interessant. Ja. Ich gucke gerade auf meine Fragen. Wir haben ja schon über dein Fahrrad gesprochen, aber ich würde das gerne nochmal verbinden mit der mega tollen Kategorie. Was hast du denn so für Tipps und Tricks für alle, die sich auch diesem Projekt Northcape 4000 oder Ähnlichem so nähern würden? Also wo würdest du sagen, das fandst du wichtig, das wäre ganz gut, wenn man das mitbringt?
Oh. Naja, also es ist auf der Technikebene oder also in der Technik ist ja irgendwie, das ist ja mehr auch dann immer irgendwie Zufall, ob das hält oder ob man damit durchkommt. Also, was für mich total gut war das Tubeless Setup. Also das würde ich immer wieder machen. Ich bin mit Tubeless total gut gefahren. Das war für mich auch ein bisschen Risiko. Ja, was passiert im Worst Case? Was machst du da? Also hatte dafür dann auch nochmal einen Ersatzreifen mit und auch einen Schlauch und so, um das im Zweifelsfall austauschen zu können. Aber also Tubeless war eine total gute Erfahrung. Und ansonsten Tipps und Tricks. So, also was ich gelernt habe, war vertrau dem Fehler. So ein Satz, den habe ich mir immer irgendwie, das musste ich mir fast mantrahaft manchmal sagen. Vertrau dem Fehler oder vertrau dem Zweifel oder vertrau dem, wenn es irgendwo knackt. Also dann sofort sozusagen anzuhalten und der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe an manchen Stellen zu lange weggeguckt oder zu lange das nicht ernst genommen. Ja, zum Beispiel ist mir am zweiten und am dritten Tag aufgefallen, dass meine Powerbank nicht geladen wurde, obwohl die am Nabendynamo hing. Und ich hab aus welchen Gründen auch immer, ich habe das verdrängt, ich habe mir das nicht angeschaut. Ja. Ich habe irgendwie während der Fahrt gedacht, Herr Scheiße, wieso leben die nicht? Ja, musst du dich mal drum kümmern. Und dann aber beim Angehalten und dann aber eben nicht drum gekümmert, sondern das vor mir hergeschoben, bis dann auch die Powerbank drohte leer zu gehen und ich dann irgendwie, ja, dann ging sozusagen mein Plan nicht mehr auf, auch in der Nacht zu fahren, weil ich kein Licht mehr hatte. Also sowas zum Beispiel, folge dem, also ja, diese, das hat mir irgendwie auch einer meiner besten Freunde aus meinem Lieblingsdorf, der hat mir das so diesen Satz mitgegeben, ja, vertrau drauf, wenn irgendwas komisch ist, guck nochmal hin, folge dem Fehler, vertrau dem Fehler, also das.
Woran lag's denn bei der Powerbank? Kabel oder?
Oh du, ja, blödes Thema. Weiß ich bis heute noch nicht genau. Ich bin dann mit der kaputten Installation bin ich in Ungarn in eine ganz geniale Schrauberbude gefahren. Also Nabendynamo war heil, die Kabel waren auch alle heil. Das Einzige, wo wir keine Durchleitung hatte, war das Cycle to Charge, also der
Ah, okay.
Wandler. Und ich weiß bis heute noch nicht, habe ich jetzt noch nicht recherchiert, habe ich auch wieder vor mir hergeschoben. Ich weiß bis heute noch nicht, ob das jetzt ein spontaner Defekt war von dem Wandler oder ob das durch zu hohe Energie bei den Abfahrten am ersten Tag, dass das Ding da kaputt gegangen ist.
Ja, stimmt,
Das
ja.
weiß ich jetzt. Also da sind wir ja Abfahrten gefahren, auch über mehrere Kilometer mit 50, 60, manchmal 70 km/h in der Spitze. Ob vielleicht da der USB-Wandler kaputt gegangen ist. Und ja, naja. Und dann habe ich das da in Budapest, habe ich so eine Bude gefunden. Das war auch echt eine krasse Aktion. Und der Typ da, der Schrauber, der wollte mir erst gar nicht helfen, hat sich dann überreden lassen und so, das einmal alles durchzuprüfen. Und der hat dann diesen Wandler überbrückt. Hat da
Ah,
also
okay.
einen ganz einfachen Wandler eingebaut, also irgendein elektronisches Bauteil. Und damit konnte ich dann direkt in die Powerbank wieder einspeisen. Allerdings hat das auch nur 3 Tage funktioniert. So, die Elektronik war dann meine Achillesferse. Ja, dann ist die Powerbank kaputt gegangen und naja, also das wäre sozusagen der zweite Satz neben diesem Folge dem Fehler. Ich würde das jetzt noch einfacher machen. Also ich würde versuchen zu gucken, wo kann ich noch was reduzieren, ja, wo kann ich noch einfacher
Komplexität
denken.
reduzieren, ja.
Genau.
Ja. Warst du eigentlich hinter Gewicht hinterher, so was Fahrrad anging und Ausrüstung, also richtig bis ins Detail,
Ja.
oder hast du gesagt, komm, wird schon?
Naja, richtig bis ins Detail glaube ich nicht. Aber ich habe schon in den groben Sachen habe ich schon drauf geachtet. Also ja, mein Schlafsetup war super leicht. Und ich hatte keine Wechselsachen mit, also auch keine Bibshort mit, die ich gewechselt habe. Ich hab dann unterwegs ein paar Mal gewaschen. Und ja, habe aber dann letztlich zum Beispiel mein Opinel-Messer mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich müsse mir mal meinem Mann ein Brot schmieren oder einen Apfel durchschneiden oder sowas. Also richtig konsequent habe ich das nicht betrieben. Aber ich habe schon versucht, das ziemlich zu reduzieren, das Gewicht.
Apropos Opinel, ich habe bei der Gelegenheit festgestellt, es gibt ja verschiedenste Größen der Opinel-Messer. Ich hatte nämlich mal eins von meiner Schwester geschenkt bekommen vor vielen Jahren und hatte jetzt so geguckt, Gewicht und brauchst du halt so ein Multitool oder nimmst einfach so ein Opinel mit und eine Zange. Ne? So.
Ja.
Und habe dann bei der Gelegenheit festgestellt, ach so, dann bin ich hier in Hamburg in den Globetrotter gefahren wegen irgendwas, ich weiß nicht wieso. Und da habe ich gesehen, Mensch, es gibt ja verschiedenste Größen von dem Opinel und ich brauche ja gar nicht so ein großes Messer, mir reicht ja auch ein kleineres Messer. So, und da seitdem habe ich ein ganz, also ein recht kleines Opinel, was halt für einen Apfel oder so reicht, ne, oder so ein Brot,
Ja, ja,
aber nicht
ja.
mehr dieses große Messer, wo du halt irgendwie noch einen Baum mit umlegst oder so. Da bin ich auch hinterher so gewesen. Ne? Es ist
Ja.
völlig, völlig Blödsinn. Ich schalte da auch immer in der Vorbereitung, schalte ich auch immer einen ganz komischen Modus. Da komme ich nicht raus. Und dann aber im Rennen ist es völlig egal, ob da jetzt 3 Gramm mehr sind oder nicht.
Ja, na klar, du musst ja dann im Rennen auch, da kaufst du ja irgendwie sehr sinnfrei irgendwie
Ja.
kiloweise Lebensmittel ein und
Ja.
schleppst die erstmal mit dir rum, wo du ja das bringt ja jede Gewichtsberechnung irgendwie führt das ad absurdum. Ja,
Absolut.
naja.
Was ist das
Ja,
nächste für
ja.
dich eigentlich? Paris-Brest-Paris ist sowas, also magst du
Ja,
sowas eigentlich? Weil es das heißt ja dann tatsächlich auch nachts durchfahren und so. Und so wie ich das gehört habe, da geht es dir wahrscheinlich so wie mir. Ich bin einer, ich kann gerne bis 10:30 fahren, so. Dann bin ich aber auch, also dann schlafe ich gerne ein bisschen. Ich habe aber auch keine Schmerzen, um 2 oder um 3 aufzustehen und loszufahren. So, also
ja.
ein paar Stunden dazwischen, so mag ich nicht. Ist sowas auf deinem Zettel oder was anderes?
Also, nee, ich bin jetzt so gar nicht so sehr auf der Spur, nochmal also jetzt so in der nächsten Zukunft irgendwelche Rennen zu fahren, also Privés zu fahren oder sowas. Also ich habe schon nach wie vor Bock auch auf die Vetternsee-Runde oder Mecklenburger Seenrunde, das, was hier sozusagen im Eintagesmodus geht. Aber jetzt habe ich eher so Lust drauf, nochmal in die, also auch ins Reisen zu kommen. Also wir haben, vielleicht schaffen wir das, oder es deutet sich jetzt an, dass wir im nächsten Sommer vielleicht durchs Baltikum fahren können mit dem Fahrrad. Also das wäre schon toll im Familienmodus.
Ja. Masuren und dann rüber und dann.
Genau, Masuren und dann bis nach Tallinn und dann von Tallinn mit der Fähre wieder zurück. So, das sind irgendwie 1700 Kilometer, 1800 Kilometer, das ist irgendwie gut. Das ist zu schaffen oder einfach gucken. Mhm. Also ich würde schon gern was in Familie machen, mit meiner Frau zusammen machen. Und das war jetzt, glaube ich, auch ein großes Glück, dass wir Corona hatten und dass ich da echt auch wegtauchen konnte, so für diese lange Vorbereitung. Ne?
Und das stimmt
dafür
schon.
Ich weiß nicht, wie dir das geht. Du hast ja auch, wir haben jetzt auch nochmal geschrieben, also du hast ja auch Kinder und hast du nicht gesehen. Und also wir haben hier auch noch irgendwie, möchte ich auch gerne noch in meiner Papa-Rolle sein und bin super dankbar, dass die Familie das jetzt so supportet hat, dass die mich da unterstützt haben und ich diese Tour machen konnte. Aber ich habe jetzt nicht was auf dem Zettel, was sofort wiederkommt. Landschaftlich, also da bin ich bin sofort dabei, könntet ihr meine Bucketlist vorlesen. Ja, ich hätte echt Lust auf das Atlasgebirge oder auch sowas Pyrenäen oder whatever, da hätte ich gar keine, oder habe ich wirklich große Lust, hätte ich große Lust drauf, mich darauf vorzubereiten und auch durchzufahren, aber ich bin da jetzt erstmal auch zufrieden und in gewisser Weise auch.
Aber das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist total. Etwas, ich habe auch in mich reingehört, also ich habe mich jetzt schon wieder für den nächsten Spaß sozusagen registriert.
Okay.
Im nächsten Jahr erzähl. Das Bohemian Border Bash Race.
Ja. Das ist cool, ja.
Ja, das hat mich einfach landschaftlich so. Wir waren dort früher immer im Urlaub, ne, so mit Familienzelten so und mit der Gemeinde und dann ich auch alleine mit der Jugend und so, dass wir da viel waren. Und ich finde halt die Idee klasse, das so ein bisschen auch historisch zu sehen, entlang dieser Grenzen, dann natürlich die Herausforderung. Klar, das ist jetzt auch nichts Einfaches so, aber im Vergleich zu dem, was so bisher war, habe ich mir gedacht, ach komm, das machst du mal mit. Und da freue ich mich drauf, einfach weil ich auch so eine kleine Orientierung brauchte. So. Und ich habe aber zwischendurch mich dann schon gefragt, ist das, also wird es bei mir jemals so etwas wie Zufriedenheit geben? Also deswegen finde ich das toll, was du so sagst, wo du sagtest, ich bin das alles gut. Ne? Und da weiß ich eben nicht, ob ich mich vielleicht mal zwingen muss, zufrieden zu sein. So, ne? Also ich weiß, ich komme irgendwann mal wieder weg von diesem. Da noch ein Race und weiß ich was. Es hat bei mir aber auch andere Gründe. Ich finde das halt schön, dass jemand sich so eine tolle Tour überlegt hat, ja, die ich jetzt halt abfahre wie so ein Bekloppter, aber ich komme durch tolle Ecken. So, und deswegen ist das für mich immer auch eher Bequemlichkeit sozusagen, anstatt jetzt mal selber zu planen. Aber darüber, wo ich jetzt gerade viel nachdenke, ist eben tatsächlich so, gibt es bei mir den Punkt, dass ich sage, ich bin zufrieden, weil ich hatte auch diese Diskussion mit meiner Frau, also die kennt mich ja nur länger zwangsläufig, ne? Aber die meinte auch so, ne, überleg mal, ne, was ist, also Zufriedenheit ist, glaube ich, auch etwas, was man braucht, ne? So, und ich bin grundsätzlich zufrieden, aber ohne dabei ruhig zu sein sozusagen und diese Unruhe und ich weiß nicht, ich habe ja auch gesagt, ich bin zufrieden, ja, aber Unruhe ist halt Teil meines Lebens gerade und
also du, das geht mir ähnlich. Ich bin auch wirklich sehr zufrieden und habe trotzdem Bock, jeden Tag auch wieder neue Sachen zu entdecken und auszuprobieren und so. Und also wenn du so nach konkreten Projekten hier das, also was mich reizt, wäre auch hier die Grenzstein-Trophy zu fahren. Mhm. Oder also jetzt.
Wir beide so müssten das eigentlich machen, auf jeden Fall. Also Gunnar sagt
doch immer, also wir müssen es machen, ne?
Ja, also da führt auch, also ich weiß es auch und das ist auch okay.
Du bist jetzt auch noch nicht gefahren? Nee. Bist du schon gefahren?
Nee. Okay. Nee. Ich mache es definitiv.
Wenn du es fährst, gib mir mal ein Zeichen. Also vielleicht passt es ja, dass wir da gemeinsam an den Start gehen.
Nächstes Jahr nicht, weil da ist nämlich dieser Bohemian Border Bash Race, der fährt da rein und für den brauche ich nicht so viel Zeit, wie ich für die Grenzstein Trophy mir nehmen möchte. Das ist ja, da geht's ja nicht drum, 3 Tage und dann müsst ihr alle am Privat stehen, ne? Sondern eher, du machst es, wie du das möchtest. Und ich, bei all der Anstrengung, die dem Projekt innewohnt, würde ich dann aber auch gerne die Zeit haben, zu sagen, okay, ich fahre da auch nochmal mit anderen Sinnen lang. Ne? Also ja, weniger nur mit Fahrrad und irgendwie, sondern das nochmal mitnehmen. Mich hat das, also auch der Brocken, wo ich jetzt war, du hast es ja vorhin auch angesprochen, nochmal zum Brocken und so, das, ich finde den Berg an sich, okay, da kann man sich drüber streiten, ist schön, ja, so, ich finde Harz wunderbar und so, aber es ist jetzt, für mich ist da eher wieder so dieses Gefühl entstanden, was ich habe, wenn ich an diesen ehemaligen Grenzschildern vorbeifahre, ja, so, wo ich dachte, okay, hier liegt ganz viel von deiner Geschichte und da, vielleicht ist jetzt auch mit zunehmendem Alter bei mir, aber ich muss mich damit auch nochmal auseinandersetzen, weil ich, als die Wende war, ich war 16, ja, und das war halt eine Zeit, da weiß ich nicht, da überlegst du, also ich habe nicht viel überlegt, ne? Bei mir ging es sofort los und Attacke. So, das heißt also, ich habe viele Systemwechsel quasi gemacht, also einschneidende Erlebnisse eigentlich für einen Menschen. Ne? So, wenn das jetzt mal, jetzt kommt noch die Währungsunion von D-Mark zum Euro, ja, wo ich so stolz war, endlich habe ich D-Mark, dann kommt der Euro. Da habe ich aber genau in dieser Zeit meine jetzige Frau kennengelernt, also von daher war auch in Ordnung. Aber so rückblickend stelle ich fest, es ist sehr viel passiert. Das finde ich toll, ja, weil es hat ja auch sowas, wer kann das schon sagen, ja, dass man an so vielen Sachen beteiligt war und ist, ja, so, wir erleben ja auch jetzt gerade wieder eine Art Zeitenwende, ja, ein Stück weit. Aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit dafür, das auch mal ein bisschen, jetzt ohne irgendwie großartig philosophisch oder esoterisch zu klingen, aber ich glaube, dass es mir gut tun würde, wenn ich da mir ein bisschen Zeit nehme, das zu reflektieren, ja, und zu gucken, ist da was drin, mit dem ich was anfangen kann. Und das tue ich am liebsten auf dem Fahrrad, wenn ich mir die Seele aus dem Leib fahre, ja. So, das ist halt meine Art des Reflektierens und dann würde sich das mit der Grenzstein-Trophy ganz gut vertragen, weil es eben auch, es ist meine Geschichte, ja.
Ja, ja, so ähnlich geht es mir auch. Das kann ich irgendwie gut mitfühlen, was du sagst. Also diese, gerade diese Ambivalenz, diese verschiedenen Welten, durch die wir sozusagen durch sind, durch die Systemwechsel, ja. Das,
und immer noch.
Das wird.
Ja. Immer noch, wenn ich diese Reportage sehe und der Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft steht und dieses Wort sagen, alle fallen, also er sagt ja hier mit ihrer Ausreise und alle, auch das ist so ein Moment, wo da kriege ich immer Gänsehaut. Es ist ganz komisch. Ja. Ich verstehe das bis heute nicht, warum, aber das sind so Sachen, und da merke ich eben, okay, da ist das, also A, ist noch Leben in mir, ja, ist auch gut, aber so, das ist etwas, was mich sehr berührt, nach wie vor. Und wofür ich unendlich dankbar bin und wo ich halt im Herzen immer noch Ossi bin. So, also meine Frau ist ja Wessi, ja, so Schweden-Wessi und ich bin Ossi und so. Das ist ganz interessant. Ja. Und für meine Kinder, die verstehen das ja gar. Also da immer so, ach ja, du kommst ja aus einem anderen Land, Papa. So, hey, Moment mal, Taschengeld gestrichen hier.
Ja, ja, okay. Also bei mir wird es im nächsten Jahr auch noch nichts, aber also lass es da mal dranbleiben.
In zwei Jahren ist durchaus realistisch.
Vielleicht wird ja eine gemeinsame Fahrt draus.
Ja, ja. Na, ich mache das immer auch von den Schleswig-Holsteiner Schulferien abhängig. Ferien, und wir waren jetzt irgendwie in diesem Jahr die ersten bundesweit irgendwann. Und deswegen muss ich das ein bisschen timen. Also da ging schon Mitte Juni los, wenn die Grenzstein-Trophy startet. Und da habe ich halt jetzt den Kindern Vorrang gegeben, natürlich.
Naja, du, und tolle Ideen kriegt man ja auch, wenn man so European Divide Trail mitverfolgt und so. Ja, also da sind ja einfach super Tracks, wo ich echt Bock habe, das sozusagen im Ferienmodus mal abzufahren oder so Abschnitte.
Das, in Stages,
sowas habe ich wirklich echt Bock. Da bräuchte es nicht viel, dass ich mich da auf die Reise mache. Aber jetzt in so einem, dass ich mir so ein Projekt wie TCR vornehme oder das Trans-Pyrenees fahre oder sowas, oder haben sie sich ja gerade beim Two Volcanoes wieder da gebettelt. Ich weiß nicht, ob ich das brauche.
Die haben sich vor allen Dingen im Hagelsturm alle irgendwie die Hügel weggeholt.
Eben. Also gut, das ist aber eine andere Geschichte. Also das ist sozusagen, da merke ich, das ist einfach nicht mehr meine, das wird nicht mehr meine Bio, ich war.
Also ja, nur solche Races, ich glaube, das mit dem Bohemian Border Bash Race, das ist für mich schon Teil, eine gute Mischung aus touristischer Fahrt und es hat halt diesen Race-Charakter, es ist in Ordnung, so, das brauche ich halt gerade. Aber du wirst lachen, ich habe schon, also es gibt hier einen Ordner auf meinem Rechner, der schon Szenarien für die optimierte Anreise zum Start der European, des European Divide Trails oben in Lappland. Also es ist schon Gedankenspiel. Wie kommst du da richtig hin ohne und so? Und dann nicht, also geht es mit dem Zug und wenn ja, wie? Und muss man mit dem Bus und so. Und dann halt in Häppchen. Ne? Also ich habe gar kein Interesse dran, das alles an einem Stück irgendwie durchzurammeln, weil ich glaube auch, dass man zwischendurch mal Pause braucht, um das, was man erlebt hat, auch wirklich zu erleben, ja, so, dass es mal so nachklingt.
Ja.
Und der führt ja bei mir hier zu Hause vorbei. Also der Trail kommt ja direkt hier irgendwo bei mir, ein paar Meter weiter, kommt der lang. Ja. Hamburg und dann.
Also du musst sozusagen nur die Anreise klären.
Ich muss nur die, genau. So. Und dann kann man einen Rutsch machen, aber das sind ja auch 3.500 Kilometer von da oben bis hierher, so oder mindestens. Ne? Dafür braucht man ja auch etwas Zeit.
Ja, sehr cool. Also es gibt einfach schöne Sachen, die man noch machen kann.
Das ist toll, ja. Vielfalt ist toll. Ich hätte dir sonst den Toskana, nicht Trail, sondern Toskana Road, glaube ich, heißt das. Das fand ich sehr schön. Tolle Gegend.
Okay. Die bist du auch gefahren, ja? Tuscany Trail?
Den Trail bin ich gefahren. Und da habe ich mitgekriegt, gibt das auch für Rennradfahrer. Und das ist ähnlich ambitioniert, wie wir den Trail gefahren sind, nämlich mit dreimal am Tag warm essen und 20 okay. Uhr hoch die Tassen. Und das ist also eine wunderschöne Ecke. Wunderschön.
Ja,
also
ja.
Unglaublich. Und jetzt mit unserem Fitnesslevel, Stefan.
Ja, da geht sowas. Also wir waren jetzt in den Herbstferien nochmal in Andalusien, Familienurlaub gemacht, da bin ich auch nochmal Rennrad gefahren.
Ja.
Es gibt ja wirklich tolle Gegenden in Europa.
Ja.
Also wo man überall fahren kann. Ja, das ist
Cornel,
genau. Ja, genau.
Gut. Naja, Stefan. Gut. Ich bedanke mich. Dann sende ich heiße auch. Grüße nach bei Kriebitz.
Ja, Pinot heißt der Ort,
genau. Kannst
du ruhig sagen. Ist nicht schlimm, irgendwie auch zu sehen.
Ja, ach, das ist schön. Ich kenne das halt von Gut Basthorst. Da hatte ich nämlich, als ich im Frühjahr, was haben wir jetzt, 20 Jahre, in diesem Jahr Frühjahr, da habe ich diese Far Ride Challenge, sagte das was, vom Orbit 360 mitgemacht. Da hatte Raphael gesagt, hier fahrt 180 oder 360 Kilometer. Und dann habe ich mir meine Strecke einfach daraus gescoutet und bin dann halt einmal und hatte bei Gut Basthorst hatte ich mein Dreher, glaube ich. Oder zumindest in diese Richtung bin ich gefahren.
Okay, du, da bist du ja quasi an meiner Haustür vorbeigefahren.
Ja, weil ich hatte geguckt und da dachte ich, Kriebitz, Mensch, da war ich doch bei einem Bäcker oder Supermarkt oder irgendwas war da. Ja. Und darauf bin ich gekommen dann. Guck an, da sitzt er. Aber da war irgendwie mein Wendekreis und dann bin ich wieder zurück.
Darf ich jetzt, sag mal, Martin, was machst du denn eigentlich beruflich?
Ich bin für die Kommunikation von Adobe in Zentraleuropa zuständig, dem Softwarekonzern.
Ja, okay.
Genau. Oder cool. Wie wir besser gesagt Agitation und Propaganda. Und das ist meine Abteilung für Deutschland.
Das kam jetzt aber ganz aus der Tiefen.
Aus ein Bedürfnis. Tiefen. Gelernt ist gelernt.
Agitprop.
Na, genau.
Agitprop-Kommandeur.
So, und da gibt es dann noch die Wandzeitung und da steckt gefälligst drauf, was hier die Wochenlosung ist.
Okay.
In meinem Homeoffice natürlich. Nein, ich mache das für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa und teilweise Russland. Das macht vor allem auch eine Kollegin mit. Und ja, dann ich sitze jetzt hier. Also ich hatte schon immer so eine Art Remote-Vertrag, als Adobe mich da. Ich bin jetzt 5 Jahre schon bei Adobe, habe ich vorhin festgestellt. Und als Adobe angeklopft hat und mich wollte, habe ich dann gesagt, ich komme nicht nach München, weil die auch in München sitzen. Aber wir haben hier auch in Hamburg eine große Forschungsbude, also ein Büro, ein Office. Und dann habe ich gesagt, ich komme aber nicht nach München. Ich bleibe jetzt hier ist mein Lebensmittelpunkt. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Deswegen war diese Einschränkung jetzt, die wir durch Corona hatten, war für uns, es ist schon gelebte Realität. Ne? Also mein Team, ich bin eigentlich in London angedockt und streng genommen dann auch in San Jose in Kalifornien. Bin halt viel, viel gereist, war so viel unterwegs. Ja, so und das, das fand ich gut, dass ich das eben durch diese jetzige Situation bei allen Einschränkungen und so, dass ich zum Atmen gekommen bin. Das war schon viel. Es fängt jetzt langsam wieder an. Aber ich bin auch in der Zeit gewachsen, soweit, dass ich eben, unter, so, das wird auch vom Unternehmen gefördert, dass wir sagen, Leute, ihr müsst nicht. Ne? Also achtet zuerst auf eure Familie, achtet darauf, dass es euch gut geht und dann können wir gucken, ob wir uns irgendwo am Arsch der Welt treffen. Ja, so. Und das ist halt, ich habe auch, also, ne, das ist, du fliegst da halt nach für 3 Stunden Meeting nach London, so früher. Ne? Und das ist halt, kostet dich 2 Tage. Weil, weil die Flieger halt auch so komisch sind. Oder du stehst hier um 3 Uhr auf, um dich dann in irgendeinen Red-Eye-Bomber zu setzen und dann abends wieder zurück. Das bringt alles gar nichts. Und jetzt ist es wunderbar, weil wir das eben alles anders machen. Das hat auch nochmal, auch bei uns nochmal zu einer zum Weiterdenken geführt. Und das finde ich ganz gut gerade. Es macht Laune, ja. Und die sind halt auch und so, dass sie mir halt dann auch freigeben. Ne? Ich sage halt hier, ich fahre jetzt Fahrrad. Wenn ich nicht Fahrrad fahre, bin ich halt erstens schlecht gelaunt und zweitens auch nicht mehr so gut. Und dann sagen wir, oh ja, genau. Na dann mach. Ja.
Und das ist schön. Wie gut, dass du heute gute Laune hattest, Martin.
Ja, alles gut. Diese Drohung packe ich nur aus, wenn es gar nicht mehr anders hilft. Aber alles gut. Nein, also es ist wunderbar. Und ich fühle mich sehr wohl und ich arbeite auch sehr gerne, muss ich sagen. Also ich ziehe sehr viel. Ne? Ich hatte das auch an der einen oder anderen Stelle auch im Rahmen dieses Podcasts immer mal gesagt. Ich bin genauso gern zu Hause bei meiner Familie und ich arbeite auch sehr gerne, wie ich unterwegs bin. Ne? So, aber ich liebe diesen Kontrast. Ich mag es, wenn ich mich nach 6 Tagen total verschwitzt im Dreck suhle und nochmal einen Schlafsack krieche. Und genauso ist es okay, wenn ich in meinem 80-Sterne-Hotel sitze und nochmal ein Bla erweckte esse. So. Also ist völlig in Ordnung.
Ja, du, so ähnlich geht mir das ja auch beruflich. Also wir haben da auch sehr profitiert von, dass wir jetzt durch Corona so ein bisschen Arbeiten auf Distanzen gelernt haben und so. Man sich nicht für jeden kleinen Pups treffen muss. Naja, gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Stefan, vielen Dank.
Martin, danke dir.
Einen schönen Abend noch und ich hoffe, dass der Sturm, heute ist nämlich Donnerstag, der 21. Oktober, der Sturm ist bei uns, glaube ich, schon durch, bei euch, noch am
Wühlen. Hier auch. Okay. Nö, der ist hier auch durch, der war hier schon.
No, ich glaube, der ist jetzt in Sachsen. Ich habe nur mit meinen Eltern telefoniert, da war schon ist ein bisschen mehr Wind. Alles klar, schön. Bis denn.
Martin, jo, schönen Abend. Danke für das Gespräch.
Tschüss. Ciao.